Heute begrüßt Kaleidophon die Kollegin Silke. Und zwar hat sie etwas ganz Spannendes erlebt. Sie hat im letzten Jahr mit zwei Freunden, einem befreundeten Paar, eine Reise gemacht nach Südostasien. Und zwar nach Vietnam, Kambodscha und Thailand. Und diese Reise hat sie nicht etwa mit einer Reisegesellschaft gemacht, sondern die drei haben sich einfach ins Flugzeug gesetzt und haben dann eben versucht, da zurechtzukommen. Und es war anscheinend nicht mal so schwierig. Sie sind also zuerst nach Saigon geflogen, Ho Chi Minh-Stadt heute. Und ja, Silke, was habt ihr dann gemacht? Wie seid ihr untergekommen?
Ja, also wir sind nach Saigon geflogen, aber wir hatten ungefähr 4-5 Übernachtungen von Deutschland aus schon gebucht. Also nicht die ganzen 4 Wochen natürlich, weil das kann man im Land machen, aber die ersten paar Übernachtungen hatten wir schon gebucht über eine Homepage, über Airbnb.
Sodass ihr erstmal einen sicheren Ankunftsort hattet.
Ja, wir haben angefangen in Saigon. Die meisten Saigoner nennen die Stadt auch bis heute Saigon. Ho Chi Minh-Stadt ist die offizielle Bezeichnung, aber also man kann durchaus Saigon noch dazu sagen.
Und von da aus habt ihr erstmal Ausflüge gemacht, erstmal die Stadt angeguckt?
Genau, wir haben Saigon angeguckt, da gibt es ja auch viel zu sehen und auch das Leben dort ein bisschen genossen, sage ich mal. Wir interessieren uns natürlich sehr für die Küche, die vietnamesische Küche. Wir sind auch auf die Märkte gegangen. Das ist auch mal sehr spannend in Südostasien. Die Märkte sind ja sehr unterschiedlich und die Mentalität in den Ländern ist eben da auch sehr verschieden.
Wie drückt sich das aus?
Also in Vietnam, wenn du da auf die Märkte gehst, wirst du immer als Frau angesprochen. Es sind ja meistens auch Frauen die Händlerinnen, aber über das Geld verfügen in Vietnam die Frauen. Also da rufen sie immer Madame schon von Weitem und das nicht nur bei Touristinnen, sondern auch bei Vietnamesinnen. Und das ganz selten für die Geschäfte fragen sie nach dem Sir, ja, weil die Männer da irgendwie nicht über das Geld verfügen. Und in Thailand sprechen die dich auch gar nicht an. In Thailand hingegen lächeln die halt freundlich, lassen dich in Ruhe und dann gehst du weiter und sie lächeln immer noch. In Vietnam ist es ein bisschen anders, da wollen sie mehr Geschäfte machen, sind geschäftstüchtiger. Kann auch sein, dass sie dich richtig packen, aber es ist nicht bedrohlich, ja, dass du da halt, ja, dass sie dir zeigen sollst wollen, was sie verkaufen
was kaufen,
wollen.
Ja. Und welche Sehenswürdigkeiten gibt es dann direkt in Saigon?
Auch in Saigon gibt es eine Menge, da gibt es natürlich auch viel vom amerikanischen Krieg, das heißt ja nicht Vietnamkrieg. Sondern amerikanischer Krieg. Es gibt Tempelanlagen, die man besichtigen kann, wobei die Tempelanlagen oft in Thailand, sagen wir, beeindruckender sind, weil es ein sehr streng buddhistisches Land ist. Und in Vietnam gibt es halt viele verschiedene Einflüsse.
Okay. Außer Tempeln gibt es sicher noch was anderes.
Also für mich das Spannendste ist das Alltagsleben, also da wirklich reinzugehen. Also wir werden ja auch viel essen. Dort. Also es klingt so, als wären wir nur essen gewesen, aber das Interessante sind dann so diese Straßenstände, die Garküchen und was es da eigentlich so gibt.
Und habt ihr dann in Vietnam außer Saigon auch noch was anderes angesehen?
Ja, wir sind da natürlich nur ein paar Tage erstmal geblieben und dann sind wir rausgefahren erstmal ans Meer, in so eine Stadt, die heißt Mui Ne, weil wir uns da auch ein bisschen entspannen wollten und haben da ein paar Tage lang einfach auch mal die Sonne genossen, muss man sagen. Und dann sind wir eigentlich wieder zurück nach Saigon und haben eine Mekong-Fahrt gemacht. Von Saigon bis nach Kambodscha.
Ah ja. Und in Kambodscha habt ihr euch dann auch neu einmieten müssen?
Das ist klar, ja. Wobei, vielleicht kurz zu dieser Mekong-Fahrt. Die ging ja mehrere Tage und die war sehr interessant. Ah, ja. Wir sind da kommt man so richtig in die Provinz rein und auch zu Bauern vor Ort und bekommt dann auch die authentische Küche mit, das Leben einigermaßen authentisch. Und wir haben tatsächlich noch Mangrovenwälder gesehen.
Ja, das soll ja eine wahnsinnige Landschaft sein da unten.
Das ist wunderschön, allerdings muss man schon sehr weit fahren, um noch schöne Mangrovenwälder zu sehen. Also
wir waren wohl abgeholzt, ne?
Ja, wir waren im südlichen Teil von Vietnam mehr unterwegs. Und das ist schon sehr industriell und viel abgeholzt und eine sehr staubige Luft insgesamt. Und diese Romantik, die man von Indochina hat, ja, wenn man so Filme anguckt aus der französischen Kolonialzeit noch mit den Mangrovenwäldern, das wird man, sag ich mal, im Normalfall in Vietnam nicht mehr so einfach finden. Da muss man schon weit fahren.
Und in Kambodscha ist da noch mehr?
Nee, ich würde sagen, da ist vielleicht sogar das noch nicht, na, es ist ähnlich. Aber der Unterschied ist, in Vietnam sind die Leute sind viel optimistischer. Also die sind positiver vom Lebensgefühl her. In Kambodscha geht es den Leuten sehr, sehr schlecht. Das ist, was einem auffällt, wenn man schon über die Grenze geht.
Da war also, ja in Phnom Penh?
Ja, genau. Wir sind nach Phnom Penh. Und Phnom Penh, das ist schon eine sehr, ja, also klar ist die Hauptstadt. Die haben einerseits einen Königspalast und schöne Anlagen, aber sehr, sehr viel bettelnde Kinder. Das findest du eigentlich in Vietnam so nicht. Und sehr viele junge Menschen, die zum Beispiel nur noch ein Bein haben, findest du in Vietnam auch nicht. Deswegen der ganzen Landminen, die in Kambodscha halt sind. Die hatten ja,
schrecklich.
Die hatten ja den Bürgerkrieg zwischen Pol Pot und den Gegnern und die haben das ganze Land vermint. Das ist ja in Vietnam nicht so das Thema.
Ja, und dann wolltet ihr in Kambodscha mal speziell diese Angkor Wat-Ruinen besichtigen. Die sollen ja so toll sein.
Ja, also da waren wir dann eine Woche, sind wir aber erst am Schluss hin in Phnom Penh, haben uns natürlich auch auseinandergesetzt mit der Geschichte, mit Pol Pot und mit den Killing Fields. Ja. Und das ist der Begriff, Killing Fields. Also diese roten Khmer, dieses sehr schlimme Regime, was den Autogenozid an der Bevölkerung begangen hat. Also damit hat man, muss man sich fast auseinandersetzen, bevor man das schöne Angkor Wat eben als Kultur auch sieht. Weil dann versteht man auch, warum es den Leuten auch so schlecht geht. Und eigentlich hat jeder Familienangehörige verloren, also in diesem Regime.
Ist es im Prinzip noch so was wie ein Nachkriegsland?
Eigentlich schon, ja. Mhm. Also man spürt es auch. Das Problem in Kambodscha ist, dass die Täter ja eigentlich immer noch auf ihren Posten sitzen. Ja, das ist vielleicht schon ähnlich zu unserer eigenen Geschichte. Wir waren ja in so einem Gefängnis, das nennt sich übrigens S21, oder das zentrale Foltergefängnis in Phnom Penh. Ja, haben uns das auch erklären lassen, haben da auch einige Fragen gestellt und die unsere Führerin, die uns da durchgeführt hat, das erklärt hat, die ist mit uns, unsere Fragen waren zu kritisch, ist mit uns rausgegangen ins Freie, um es beantworten zu können. Und sie hatte viel Verständnis für uns, weil sie gesagt hat, genau die Fragen stellen die Deutschen halt oft, weil sie ja auch, diese Nazis hatten wir ja auch noch danach bei uns auf wichtigen Posten. Und das waren natürlich unsere Fragen. Was ist denn mit den Tätern? Wo sind die? Also sind die untergetaucht? Leben die noch in Kambodscha? Und die meisten sind halt nicht untergetaucht und leben noch und sind verbeamtet. Und sehr viele der armen Leute, also der armen Bevölkerung vor Ort, sind eigentlich, ja, haben erlebt, wie ihr eigener Onkel erschlagen wurde und müssen weiter in diesem Zustand halt leben.
Das klingt ja wirklich alles sehr schrecklich. Und kommen wir dann trotzdem mal zu dem schöneren Teil, Angkor Wat.
Angkor Wat ist die größte Tempelanlage der Welt. Ist natürlich unser Reiseziel in Kambodscha gewesen. Es ist nicht nur ein Tempel, da ist eine ganze Tempelstadt und viele, viele Tempelanlagen. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen, also für die meisten Tempel sind wie eine untergegangene Kultur für die Kambodschaner, ne? Es ist so wie eine Vorform des Hinduismus. Es gibt ein paar wenige buddhistische Tempel und da sieht man, die sind auch noch lebendig gestaltet. Also da gehen auch noch Menschen hin.
Also im gleichen Gebiet?
Im gleichen Gebiet. Es gibt einige buddhistische Tempel. Die anderen, das sind so Ruinen wie, keine Ahnung, die römischen Ruinen. Also so fühlt sich das auch an. Die werden nicht mehr aktuell religiös benutzt und sind eben alte Tempelanlagen.
Klingt aber nach religiöser Mischung da.
Ja. Wobei der Großteil von Angkor Wat und den Tempelanlagen drumherum ist schon so eine Art Hinduismus gewesen. Und es gibt sehr viele Touristen dort, also vor allem, wenn man zur Hauptanlage geht, auch innerasiatische Touristen, also sehr viele Chinesen, die hingehen, viele Japaner. Und was man eben sieht, ist, dass die Touristen auch viel zerstören. Ja, die klettern überall rum, fassen alles an. Das ist eben das Problem dieser Tempelanlagen. Du brauchst den Tourismus einerseits, weil sonst sind keine Gelder da, und andererseits wird auch viel kaputt gemacht.
Ja, da muss man doch gleich an die Umweltprobleme denken. Wie sieht es denn da aus?
Ja, also wenn man durch das Land fährt, vor allem auch bei Vietnam, da merkst du schon, also erstmal ist überall Müll, also in der Landschaft, also Plastik meine ich, Plastikmüll, also Plastiktüten, aber die Luft ist auch ziemlich verschmutzt. Also so, ich denke, man merkt vor allem in Vietnam, dass es so eine Werkbank der Welt ist. Dort werden die ganzen Sachen produziert, die wir benutzen, und das ist eben nicht mehr die idyllische Natur.
Und in Kambodscha, das ja ärmer ist, ist es dann da noch schlimmer, oder?
Ja, von der Natur. Ich meine, die holzen auch viel ab, aber ich denke, das sind halt die Tropen, Tropenhölzer. Das haben sie in Vietnam auch gemacht, die sie dann halt verkaufen an uns. Mhm. Das ist eben, sag mal, weite Strecken sind da auch nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen.
Und das sind vor allen Dingen aber Mangrobenwälder oder auch anderes bekanntes Holz?
So tief bin ich gar nicht eingestiegen in die Materie, aber die haben ja viel Tropenhölzer. Und was ich gesehen habe von Kambodscha, wir waren natürlich auch in der Trockenzeit, ich denke, die haben sehr viel trocken gelegt auch. Also da war nichts mehr, nicht mehr so viel mit Sumpfgebiet. Also Mangrovenwälder sind ja im Sumpf.
Mhm. Und wie seid ihr dann von Kambodscha nach Thailand gekommen? Gereist?
Da waren wir nicht weder mit Fähre unterwegs noch mit dem Bus. Das war uns zu riskant, weil bis heute im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha die Militärs immer wieder Gemetzel haben oder kleinere Probleme. Deswegen haben wir ein Flugzeug genommen von Angkor Wat nach Bangkok.
Ah ja.
Da haben sie einem stark von abgeraten, da mit dem Bus durchzufahren.
Und in diesen Bereichen sind Flugzeuge wahrscheinlich ziemlich billig.
Ja, also das ist recht günstig, innerasiatischen Flug zu bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was es gekostet hat. Ich denke so 70 Euro oder 60. Ich weiß es nicht mehr.
Jedenfalls erschwinglich für uns.
Mhm.
Ja. Und in Thailand seid ihr nach Bangkok geflogen und habt von da aus noch was unternommen?
In Bangkok waren wir bei dieser Reise am Schluss nur noch ein paar Tage. Wir haben einen Gabelflug genommen, also wir sind ja angekommen über Saigon und dann über Bangkok zurück, weil uns die Stadt auch sehr gefällt und weil es eine hochinteressante Stadt ist. Wir waren aber auch schon ein paar Jahre vorher in Thailand unterwegs und haben da eine Reise gemacht.
Dann habt ihr da vieles schon gekannt.
Ja, ja. Also wir sind damals runter, vor allem in den Golf von Thailand auf die Seite und haben dort, sagen wir mal, das Land bereist.
Willst du davon noch ein bisschen erzählen?
Ja, also wir sind zum einen an den königlichen Badeort Hua Hin gegangen. Das ist ein sehr schöner Badeort. Da gehen eigentlich eher die Einheimischen hin. Das ist nicht bei den westlichen Touristen so bekannt. Und die haben natürlich auch dementsprechend also eine schöne Anlage in der Stadt und auch wieder gute Night Markets. Die Night Markets sind in Thailand sehr wichtig. Da kann man also auch schön essen und alles genießen. Und die thailändische Küche ist sehr scharf. Also das ist ein Unterschied zur kambodschanischen und auch zur vietnamesischen Küche. Die ist nicht so scharf. Wer es scharf mag, soll nach Thailand gehen. In Thailand kann man sehr gut nachts reisen. Und zwar mit den Nachtzügen. Die sehen ungefähr so aus wie die Züge in dem Film Manche mögen's heiß. Mit Marilyn Monroe. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Da hast du eigene schöne Schlafbetten und kannst mit Vorhängen das zuziehen. Das ist richtig schön. Und es ist sehr kalt in den Zügen. Die haben Klimaanlage natürlich.
Oh.
Da musst du aufpassen.
Ja, ja. Ich kenne das aus Indien. Da haben sie in den Hotelzimmern solche Fans. Die hätten mich krank gemacht. Ich kam ins Zimmer und habe immer als erstes den Fan abgeschaltet.
Ja, in Thailand lieben sie Klimaanlagen und häufig, wenn man in irgendein Zimmer kommt, in so ein Hostel, wir waren mehr in Hostels unterwegs, ja. Nicht in Hotels oder in Gästhäusern, weil es ist einfach auch günstiger für uns gewesen, da haben die oft die Klimaanlagen auf 17 Grad gestellt. Da kommst du rein von, in Thailand war es wirklich sehr heiß, 34 Grad, also richtig feucht warm. Und dann kommst du auf 17 Grad rein, aber das mögen die halt, das finden die ganz toll und meinen, wir mögen das auch.
Ja. Aber die kriegen kein Halsweh davon, wie wir.
Nee, ich denke, das ist Gewohnheitssache auch.
Ja, ja. Ja, und habt ihr vor, bald wieder so eine Reise zu machen?
Im Moment steht es noch nicht fest, aber ich möchte auf jeden Fall wieder nach Asien. Und wir wissen aber noch nicht genau, in welches Land.
Aha. Wie wäre es mit Myanmar?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist jetzt, ich denke, das ist sehr spannend, dorthin zu gehen.
Habe ich in letzter Zeit auch drüber gelesen, ja.
Ja, Sri Lanka könnte auch interessant sein.
Ist es?
Ja, warst du da schon?
Ja.
Oh, okay. Das habe ich mir auch schon überlegt.
Ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal für das nette Gespräch und hoffe eigentlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da auch einen kleinen Anreiz gegeben zu haben, sich mal in diese Länder zu wagen. Also spannend ist es ja wohl auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch, Silke.
Danke, Gerda.